Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist eine neue Folge von Denkfabrik Medizin. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns wieder anhört. Mein Name ist Andreas Klinge. Ich bin Internist und Diabetologe aus Hamburg und mir gegenüber sitzt
Ingo Krenz, Internist und Nephrologe, auch aus Hamburg. Und zusammen sind wir Denkfabrik Medizin.
Genau.
Ich wollte noch eine kleine Ansage für euch machen. Wir bekommen ja immer ganz, ganz viele Kommentare, worüber wir uns total freuen. Und ihr könnt sicher sein, die werden auch alle gelesen. Und Andreas und ich haben jetzt beschlossen, dass wir häufig gestellte Fragen, dass wir die mal in einer Sondersendung besprechen werden. Also ja. Sowas wie, wenn ihr den Titel seht, ne, 10 häufig gestellte Fragen oder so, dann könnt ihr gucken, ob eure Frage mit darunter war. Das haben wir uns jedenfalls für die Zukunft vorgemacht, das mal als Zwischenfolge, nicht als Fallfolge, sondern als eine Zwischenfolge für euch zu machen.
Ja, weil ich finde ja, die Zuschriften, die wir bekommen, das eine sind Fragen und häufig kommen aber auch ganz viele eigene Beispiele, wo Kolleginnen und Kollegen ähnliche Fälle erlebt haben oder Situationen erlebt haben, die ähnlich waren. Ich glaube, da suchen wir uns was Schönes zusammen, um das mal sozusagen zurückzumelden.
Ja, und wir freuen uns ja, dass unsere Community, dass die so aktiv ist und auch gerne mit uns ins Gespräch geht.
Ja, heute ist es wieder an mir. Ich habe eine Patientin mitgebracht für Ingo und die Ingo nicht kennt. Und ich muss gestehen, ich habe Ingo mit sehr spärlichen Informationen vorab versorgt. Ich glaube, damit konntest du nicht so sehr viel anfangen.
Der Satz hatte keine Trennschärfe.
Genau, also der Satz war nur einmal im Leben. Ich glaube, es gibt sogar eine Fernsehserie, die das war. Ne? Da war mal so ein Fernsehfilm von Dieter Wedel, wo sie ein Haus gebaut haben. Hier wird heute kein Haus gebaut, aber ich glaube, es wird eine spannende Diagnose gebaut. Ja, diese Patientengeschichte ist mir ehrlich gesagt eingefallen beim letzten Mal, als du, Ingo, gesagt hast, du hättest einen Patientenfall, der lange schon einige Zeit zurücklag. Du hattest aber noch Informationen über den Fall. Mhm. Und das ist bei diesem Fall ganz ähnlich. Der liegt so lange zurück, da war ich noch im Krankenhaus tätig.
Okay.
Und ich erzähle dir einfach mal so Stück für Stück, was passiert ist. Ich war zu der Zeit Weiterbildungsassistent in der inneren Medizin und hatte meine Rotation auf die Intensivstation. Und auf der Intensivstation klingelte das Telefon und es war einer der anästhesiologischen Oberärzte aus dem OP. Die hatten da eine junge Frau, die war 36, mit einer Routineoperation an der Schilddrüse. Und der erzählte mir, die sei unter der Operation massiv mit dem Blutdruck entgleist.
Hypertensiv.
Die war hypertensiv entgleist unter der Operation.
Andreas.
Während der Operation.
Was tust du mit mir?
Und er hatte Mühe, das in den Griff zu bekommen und die müsste bitte auf die Intensivstation, aber er würde sich für das Thema Blutdruck gar nicht so richtig zuständig fühlen. Er würde denken, da müsste unbedingt ein Internist mit drauf gucken.
Das löst so ein starkes Bild aus, das ist so ein starkes Muster. Ich kann kaum an mich halten, um zu sagen, was ich denke, was das ist.
Ja, das darfst du gerne. Ich sage vielleicht noch eine Zusatzinformation, wie die Patientin dann runterkam. Also die kam aus dem OP mit 2 laufenden Perfusoren mit Urapidil und Nitro. Und darunter war der Blutdruck, also der muss intraoperativ war der auf über 250 entgleist. Und sie war jetzt so mühselig bei 170 unter dieser hochdosiert laufenden Perfusoren. Lass uns doch mal teilhaben an dem, was gerade in deinem Kopf passiert, Ingo.
Also sie hatte noch keinen Alpha-Blocker, ne? Hatte sie noch nicht. Also Phentolamin, Regitin gibt man ja bei diesen Leuten nicht. Also das Muster, was das bei mir auslöst, und das kommt direkt aus dem Hirnstamm. Das kommt nicht aus dem Großhirn. das ist ein Pheochromozytom. Die präsentieren sich so. Die können sich so präsentieren, dass wenn man das vorher nicht weiß, dass die intraoperativ dann mit dem Blutdruck so massiv entgleiten. Und dann hast du gesagt, sie hatte eine Schilddrüsenoperation oder war es eine Nebenschilddrüsenoperation?
Nee, sie hatte eine Schilddrüsenoperation. Also eingewiesen war sie unter der Diagnose Struma und es sollte eine Strumektomie erfolgen. Also ich glaube, die haben eine Hemithyreoidektomie, war das, glaube ich, was sie operiert haben.
Weil ich meine, die Erweiterung von der sehr seltenen Krankheit wäre eine noch seltenere Krankheit. Wenn sie jetzt zum Beispiel einen Hyperpara gehabt hätte, an dem sie operiert worden wäre, dann würde man ja sogar an MN denken. Also multiple endokrine Neoplasie. Mhm. Aber wäre ja dann noch sozusagen die Erweiterung von dem. Aber ich meine, wir sind hier rasend schnell bei extrem seltenen Erkrankungen und man soll nicht so gleich, man soll lieber vorher häufigere Sachen bedenken als gleich so selten. Es ist mir selber nie passiert. Ich habe nur Fälle gelesen und berichtet bekommen. Mhm. Aber das Muster ist, und ich war halt auch mal Anästhesist. Also ich war eben auch mal auf der anderen Seite. von Leuten, wo das eine Differentialdiagnose war, von entgleistem Blutdruck, intraoperativ. Ne?
Mhm. Also ging mir damals, ich hatte damals natürlich, also wie gesagt, das ist, oh Gott, wahrscheinlich ist das 25 Jahre her, da hatte ich natürlich noch vom Bluthochdruck noch viel weniger Ahnung, als ich das heute habe. Also ich war ja sozusagen eher noch so mitten in der Weiterbildung zum Internisten. Aber irgendwie hat das in mir diese Idee, hier stimmt irgendwas gar nicht. Dazu muss man sagen, war sie auch ordentlich tachykard. Mhm. Also diese Kombination aus Tachykardie und dem hohen Blutdruck. Und dann muss man sagen, dann hat sich das innerhalb, also das ging relativ, das hat sich sozusagen im Verlauf der nächsten, ich glaube der nächsten 24 Stunden hat sich der Blutdruck ganz gut wieder eingespielt. Man konnte diese IV-Medikation deutlich reduzieren. Und dann habe ich irgendwie versucht rauszukriegen, ob es schon irgendwas vorher gegeben hätte. Also ob war vorher irgendwas bekannt an Symptomen. Da ließ sich ehrlich gesagt kaum was reinfragen oder rausfragen aus der Frau.
Das heißt, diese typischen Anfälle von hypertensiven Anfälle und so, das hatte sie nicht?
Das hatte sie nicht. Davon wusste sie nicht zu berichten. Also ihr ging es, sie war eigentlich bei ganz gutem Wohlbefinden und hat, wie gesagt, sie hatte dann ein bisschen ein Globusgefühl und eine etwas vergrößerte Schilddrüse, in der Knoten waren. Und das hat sozusagen, das hat sie zum Arzt geführt. Die war 36, also die war sonst völlig gesund, hat keine Medikamente regelmäßig eingenommen. Und dann war nach relativ kurzer Zeit, ich will jetzt nicht sagen, der Spuk war vorbei, aber diese massive Blutdruckentgleisung ist im Verlauf von Stunden wieder, ja, ich sag mal, zur Ruhe gekommen.
Katecholamine haben eine sehr kurze Halbwertszeit. Also insofern, die werden dann auch mal wieder abgebaut. Und wenn keiner auf den Bauch drückt oder irgendwie so und den Tumor auspresst, ne, dann kann das auch wieder zur Ruhe kommen. Hatte sie unsere Trias? Also Kopfschmerzen, Tachykardie, Schwitzen, hast du das in sie?
Also nee, auch das habe ich versucht, das habe ich damals nachgelesen, da hatte ich, oder ich glaube, da gab es Up-to-Date auch noch gar nicht, zumindest kannte ich es nicht. Nee, das heißt, das war noch, da habe ich noch in dicke Lehrbücher geguckt, da stand noch der Harrison in zwei Bänden bei uns im Stationszimmer. Nee, die Trias war nicht aus ihr rauszufragen und ich muss, ich habe, also wir haben ja gelegentlich hier schon mal, kam das Wort Pheochromozytom ja schon bei uns vor und ich weiß nicht, dass meine Erfahrung aus Facharztprüfung ist das so, da habe ich immer ein Fallbeispiel dabei von einem Patienten mit einer Neumanifestation von Bluthochdruck, ein übergewichtiger Mensch mit ein bisschen Typ-2-Diabetes, da kommt bei fast jedem Prüfling kommt sozusagen die Idee, das könnte ein Pheochromozytom sein, was ja eine extrem seltene Ursache wäre. Ja. Und da so, und ich habe jetzt diese Trias nochmal nachgeguckt und war ein Up-to-Date erstaunt. Die Trias ist klassisch, ist aber selten, habe ich gelernt.
Ja, und hat keine dolle Trendschärfe.
Ja, genau. Gut, ich habe das nicht in sie reinfragen können. Also auch so die Idee, ob sie anfallsweise Herzrasen oder sowas gehabt hat, hat sie alles im Nachhinein verneint, hat sie vorher nicht gehabt. Jetzt mach doch mal sozusagen, also ja, das Muster ist total stark und du kannst gar nichts anderes denken, aber du bist ja extrem erfahren. Was wäre denn, wenn du sagst, es braucht zwei andere Optionen, braucht es noch, was könnte es denn sein, wenn es jetzt nicht ein Pheochromozytom ist?
Das fällt mir richtig schwer. Also mich von diesem Muster zu lösen. Ich würde gern mehr wissen, zum Beispiel, ob sie übergewichtig ist.
Nee, das ist eine normalgewichtige.
Normal, ja, Pheochromozytome sind immer schlank. Die sind nie übergewichtig. Ja, es kommen die Bausteine, ne, kommen dazu. Die haben ja durch die Katecholamine haben die ja einen erhöhten Grundstoffwechsel und das sind eben auch häufig sind das so nervöse Asthene-Typen, keine übergewichtigen. Okay, also sie ist 36, sagst du, ne? Hat sie nur Knoten oder hat sie eine Schilddrüsenüberfunktion?
Die Schilddrüsenfunktion, die ich in der Akte gefunden habe, war normal, die ist euthyreot.
Okay, das heißt, sie hat auch nicht, sag mal, sie könnte ja einen Bluthochdruck bei Hyperthyreose oder sowas haben, wobei der sich deutlich unterscheidet von dem Pheochromozytom-Hochdruck, weil der Hyperthyreose-Blutdruck hat eine weite Blutdruckamplitude. Schilddrüsenhormone führen zu einer Reduktion des peripheren Widerstandes, sodass die sowas haben dann wie 180 zu 80. Während die Pheochromozytom-Leute haben ja dadurch, dass sie die vasoaktiven Hormone, die Alpha-Rezeptoren in den Gefäßen stimulieren, haben die ja eine starke Vasokonstriktion und die haben dann eine enge Amplitude. Die haben dann sowas wie 200 ne, zu 140 oder so. Ne? Sowas in der Diastolische ist hoch. Ne?
Das habe ich mir zugegebenermaßen nicht, das habe ich nicht mehr wieder gefunden in meinen Aufzeichnungen. Wie genau der Blutdruck war, die Amplitude, dazu habe ich nichts gefunden.
Ja, aber wenn sie euthyreot ist und es ging nur um Struma, die reduziert werden sollte, dann ist das ja unwahrscheinlich. Also man kann sich natürlich so einen Fall vorstellen, sie war nicht richtig tief anästhesiert. Das ist ja auch eine Option. Also es gibt ja diese Leute, die wach unter der Narkose sind und dann eben Stresshormone ausschütten. Das wäre eine Option. Ich denke, das wird das Erste gewesen sein, was der Anästhesist gemacht hat, dass er versucht hat, die Narkose zu vertiefen, als die Blutdruckwerte durch die Decke gegangen sind.
Das hat er mir auch, das erinnere ich jetzt gerade, das hat er mir auch erzählt. Das hat nur, also es hat keinen Effekt gehabt auf den Blutdruck. Und er kam dann relativ schnell in relativ große Not, ne? Weil sozusagen, also intraoperativ 250er Blutdruckwerte, das ist hochgefährlich.
Ich erzähle meinen Patienten immer die Geschichte von den Gewichthebern. Also es sind Messungen. Jeder Patient mit hohem Blutdruck, der zu mir kommt, hat Angst, dass er einen Schlaganfall kriegt, wenn der Blutdruck bei 200 ist. Also sozusagen, dass der Blutdruck sofort eine Konsequenz hat, der Bluthochdruck. Und ich erzähle immer die Geschichte von den Gewichthebern. Da ist in der Phase, in der die das Gewicht hochstemmen, sind bei denen mal Blutdruckmessungen gemacht worden. Und da ist der Blutdruck 400.
Nein.
Und ich erzähle das immer, so ähnlich wie bei einer Giraffe.
Ja gut, die braucht den, damit da oben noch was
braucht den, damit der bis da hochsteigt.
4 Meter Höhe oder wo auch immer das ist.
Das einzige Säugetier, was einen höheren Blutdruck, alle anderen Säugetiere haben ähnliche Blutdruckwerte, nur die Giraffe hat, Fun Fact, anders.
Ja, aber das mögen wir doch, Ingo, solche Sachen lieben wir doch.
Das nehme ich immer als Beispiel dafür, dass eine akute hohe Blutdrucksteigerung nicht sofort mit einem hohen Risiko für einen Schlaganfall einhergeht, sondern dass es eher der hohe Blutdruck über längere Zeiträume ist, der eben diese Gefäßveränderungen macht und irgendwann sind die Gefäße dann morsch und dann kann auch mal sowas passieren. Aber eine 36-Jährige hat ja noch ein sehr elastisches Gefäßsystem, deswegen 250, das klingt bedrohlich und vielleicht hat sie dann auch irgendwie mehr geblutet unter diesem hohen Blutdruck, aber ich hätte keine Angst, dass sie sofort einen schweren Schaden nimmt.
Okay, aber sie war natürlich, ich glaube, das war das zweite Problem, die war natürlich auch wahnsinnig tachykard und das natürlich sozusagen unter der OP, also das war, ist ja eine blöde Situation gewesen, der Operateur wollte fertig werden mit der Operation und die Patientin entgleist da so, das ist sicherlich, werden alle verständlicherweise sehr nervös. Also finde ich aber nochmal das Beispiel mit dem Gewichtheber, finde ich spannend, weil ich habe mir das schon häufiger überlegt. Es gibt ja einen Typ-1-Diabetiker, der Gewichtheber ist, und Matthias Steiner hat eine Olympiamedaille gewonnen, eine Goldmedaille. Und ich finde, die sehen ja, wenn die da so hochstemmen und die kriegen ja so
eine Bombe,
und,
ne?
Ja, und du siehst diese Gefäße am Hals. Hab ich auch gedacht, was haben die wohl für einen Blutdruck dabei? Danke, dass du
400.
Ja, super, danke, dass du das weißt. Gut, und wahrscheinlich ist der Trick, dadurch, dass es keine Senioren-Gewichtsheber gibt, die im Alter von 65 oder 70 noch solche Gewichte stemmen.
Sich sowas antun.
Passiert das nicht, sondern die Jungen haben immer noch, sind da flexibler.
Eine junge 36-Jährige ist ja auch nicht der klassische Patient für einen essentiellen Hypertonus.
Nee.
Ist sie ja auch ein bisschen jung. Das lenkt natürlich die Differentialdiagnose eher auf sekundäre Ursachen. Aus meinem Gebiet wäre zum Beispiel sowas wie eine Nierenarterienstenose bei einer fibromuskulären Dysplasie. Also wir schmeißen schon wieder mit einer seltenen Krankheit um uns. Aber das wäre auch was, ne, wo man irgendwie dran denken müsste, wobei man da nicht erklären könnte, warum es dann intraoperativ plötzlich zu einer Blutdruckkrise kommt. Ne. Das ist halt eben typisch fürs Pheochromozytom. Ne.
Ja, und dann auch, ja, finde ich, der nächste Punkt ist, dass es dann relativ rasch nach 24 Stunden zur Ruhe, nochmal wieder deutlich zur Ruhe gekommen ist.
Ja. Hyperaldosteronismus wäre natürlich auch was in der Differentialdiagnose mit drin ist. Ne. Bei einer jungen Frau, eine der häufigen sekundären Ursachen. Das wären so die Sachen, die ich noch erwägen würde.
Ich sag dir mal, was mein nächster Schritt war. Mein nächster Schritt war, ich habe mal einen Tag später oder zwei Tage später in der Pathologie angerufen und habe gefragt, was denn da in der Schilddrüse war. Das war ja sozusagen als Stromektomie gestartet. Und da sagt der Pathologe, schön, dass Sie anrufen. Ich wollte mich auch schon bei Ihnen melden. Im Krankenhaus, ich habe dort ein medulläres Schilddrüsenkarzinom gefunden.
Okay, das heißt, du hast jetzt schon zwei Bausteine zum MEN.
Ich habe schon zwei Bausteine zum MEN. Also MEN müssen wir vielleicht noch einmal sagen, multiple endokrine Neoplasie, du hattest das vorhin schon einmal erwähnt. Wir haben einen zweiten Baustein und ich sage mal, es wird noch seltener. Ne? Also das ist viel, viel seltener. Ich muss gestehen, dass ich über, damals habe ich, glaube ich, mehr gewusst. Jetzt habe ich nochmal wieder nachgelesen zum medullären Schilddrüsenkarzinom. Hast du eine Idee von allen Schilddrüsenkarzinomen, wie groß ist der Prozentanteil von medullären Schilddrüsenkarzinomen?
Keine Ahnung.
Ganz wenige, ein bis, ich glaube ja auch nur, weil ich das gelesen habe. Ja. Also 1-2%.
Okay, also unter den Schilddrüsenkarzinomen auch noch ein sehr seltenes.
So ist es. Und dann ist es noch so, dann gibt es von dem medullären Schilddrüsenkarzinom einfach eine hereditäre Form und die im Rahmen von diesen Syndromen. Und das ist dann ungefähr 75 zu 25. Also 3/4 sind einfach sozusagen hereditär spontan auftretend und 1/4 gehören dann häufig in ein solches Syndrom rein wie das MEN.
Okay.
Mit Schilddrüsenkarzinom, das ist die Domäne der Endokrinologen, ne? Das ist und dann der endokrinen Chirurgen. Ich habe damit wenig zu tun, aber ich habe gelernt, dass eben die medullären Schilddrüsenkarzinome entstehen ja, das sind Karzinome der C-Zellen. Calcitoninwerte sind dann hoch, die musst du operieren und du musst, wenn die häufig sind, die beim zum Zeitpunkt der Diagnose sind die häufig schon zervikal metastasiert. Und die einzige wirklich sinnvolle Option ist du musst auch alle Lymphknoten entfernen. Also das ist das, was es bei den anderen, bei den papillären Schilddrüsenkarzinomen, die ja alle über Jodaufnahme auch funktionieren, die dann ganz gut für eine Radiojodtherapie im Nachhinein zugänglich sind, geht das beim medullären Schilddrüsenkarzinom gar nicht.
Okay.
Also den Lymphknotenstatus dieser Patientin habe ich nicht mehr rausbekommen, aber ich vermute mal auch, dass gar nicht Lymphknoten entnommen worden sind, weil das ist gelaufen als eine Stromektomie. Also da hatte keiner vorher den Verdacht, dass es irgendwas anders wäre als ein Knotenstoma.
Ja. Weißt du, was ich als erstes gemacht hätte?
Nee.
Ich hätte einen Ultraschall von Niere und / Nebenniere gemacht. Weißt du, warum?
Nee.
Pheochromozytome sind bei Diagnosestellung in der Regel schon über 4 Zentimeter groß.
Ja.
Und also das ist kein Tumor, den man frühzeitig erkennt. Und die sind dann sehr, sehr gut im Ultraschall sichtbar, sodass, wenn du auf der Intensivstation hättest so ein mobiles Gerät zur Verfügung gehabt, hättest du da hinfahren können, hättest gucken können. Es ist natürlich so, 10% sind extra Adrenal. Das heißt sozusagen, wenn das dann negativ ist und du hast immer noch den hochgradigen Verdacht, dann musst du halt doch weiter gucken und eine Hormonbestimmung machen. Nee, aber das wäre so für den Nephrologen, wäre das so mit Bordmitteln, wäre das die erste Möglichkeit zu gucken, hat sie denn Pheochromozytom, finde ich einen großen Tumor. So.
Komme ich gleich zu, du kriegst gleich einen Befund dazu, habe ich nicht selber gemacht. Aber was ich gelernt habe, ist eben genau, was du auch sagst, die sind gerade auch bei den multiplen endokrinen Neoplasien, die sind in aller Regel bilateral und groß.
Groß.
Ja. So, und was ich dann gemacht habe, ist, ich hatte da ja schon das Gefühl, ich bin jetzt ein Held und diagnostiziere hier gerade eine sehr seltene Krankheit. Und meine Kollegen drumherum haben so ein bisschen die Stirn gerunzelt und den Kopf geschüttelt, was der junge Kollege da anstellt. Und habe dann ganz mutig eine Anmeldung zum Ultraschall ausgefüllt. Also ich weiß nicht, warum ich die nicht selber geschaltet habe, vielleicht war sie schon auf Station. Auf jeden Fall habe ich eine Anmeldung ausgefüllt, Verdacht auf Pheochromozytom und habe gefragt nach Raumforderungen den Nebennieren beizeits. Darauf hat mich in der ersten Runde der Oberarzt, der den Ultraschall gemacht hat.
Komm mal runter, ne?
Ja, genau, der hat mich angerufen und hat gefragt, ob alles in Ordnung sei bei mir. Also ein sehr, sehr geschätzter Kollege, Herr Borkert, damals ein ganz erfahrener Ultraschaller. Ja, dann habe ich nichts gehört und dann gibt es die Ultraschallbefunde wurden häufig auch mit in der Röntgenbesprechung mit besprochen, obwohl das ja nicht die Radiologen bei uns gemacht haben. Und ich sah schon, dass Herr Borkert mit einer Tafel Schokolade im Raum saß.
Nein.
Und das war die Tradition, wenn man irgendwas Seltenes gefunden hat oder irgendwas Besonderes, dann bekam derjenige eine Tafel Schokolade. Und siehe da, sie hatte auf beiden Seiten große Raumforderungen im Bereich der Nebennieren.
Ja.
So bin ich an eine Tafel Schokolade gekommen.
Und das hat dich zum Diabetologen werden lassen?
Nein, 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 da war ich ja schon vorher. Ich habe ja sozusagen mit der Diabetologie angefangen, 3 Jahre in der Diabetologie und bin dann sozusagen musste ich in ein sozusagen normales Krankenhaus mit einer großen Inneren, um Internist zu werden, weil das ging in der Diabetologie nicht.
Hast du denn irgendwann auch dann, ich meine, wir steigen ja im diagnostischen Algorithmus irgendwie gleich oben ein. Wie wär's mit Hormonbestimmung? Damals habt ihr ja wahrscheinlich noch Vanillin-Mandelsäure oder sowas bestimmt. Heute würde man ja Katecholamine und Methanephrine eigentlich ganz aus dem Blut bestimmen.
Das stimmt. Ich muss noch einen oben drauflegen, bevor wir da hinkommen und ich überhaupt zum Nachdenken kam. Was ich natürlich gemacht habe, ist, ich habe mir erstmal die Aufnahmeakte durchgelesen, als die Patientin kam. Die hat auch eine Blutentnahme bekommen vor der Schilddrüsenoperation. Und in dieser Akte waren, also wie gesagt, da waren normale Schilddrüsenwerte, aber es war ein Calcium von 2,65 in der Akte.
Nein.
Das war auch rot angemarkert am Tag vor der Operation.
Hat keinen interessiert.
Hat keinen interessiert.
Auch ein Parathormon dabei?
Nein.
Ach, wie schade.
Das ist schade.
Ja, das würde man ja supprimiert erwarten, wenn sie keinen Hyperparer hat. Ne? Und wenn sie einen Hyperparer hat, dann wäre es hoch. Ne?
Ja.
Das wäre ja für die Operation, muss man sagen, wäre das ja gar nicht so unrelevant gewesen. Ne?
Also ich glaube, wenn der Trick ist, glaube ich, wenn da irgendjemand vorher dran gedacht hätte, hätte man das komplett anders gedreht. Weil ich glaube, kein Anästhesist hätte eine Narkose eingeleitet, die nicht zur Operation des Pheochromozytoms gewesen wäre. Ich glaube, das hätte man zwingend als erstes operiert. Weil du dieses Risiko, weil das Riskanteste ist. Ne?
Ja, klar.
So, und das heißt sozusagen, sie ist jetzt strumektomiert worden, aber eben
nicht radikal, ne?
Nicht radikal. Mhm. Und dazu kommt noch, also das habe ich auch gelernt, das ist anders als beim sonstigen primären Hyperpara, die ja häufig nur in einem der Epithelkörperchen sitzen, ein oder zwei, sind bei den multiplen Endokrineoplasien sind in aller Regel alle vier Epithelkörperchen betroffen. Okay. Das heißt, du musst auch alle vier resizieren. Das ist sozusagen, das ist eine ganz ungünstige Situation gewesen für alles, was da dann kam, weil zum einen musste die dann, das ist in einem anderen Haus dann gemacht worden, weil das sozusagen logistisch und von den Operationsmöglichkeiten das kleine Haus überfordert hat, musste halt das Pheochromozytom operiert werden und danach musste sie am Hals revidiert werden, musste sozusagen dann in diesem voroperierten Gebiet sozusagen alle Epithelkörperchen gesucht werden und die Schilddrüse eben und die Lymphknoten nochmal radikal entfernt werden.
Hätte ich zum Beispiel die Calciumwerte gewusst und es hätte einen Verdacht auf dem Hyperpara bestanden. Hyperpara macht auch Bluthochdruck.
Mhm.
Selten, aber das ist durchaus eine Differentialdiagnose. Also das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, warum sie intraoperativ dann die entgleisen bei weitem nicht so. Wie gesagt, diese 250er, das ist so typisch für ein Pheochromozytom. Mhm. Ich konnte mich da nicht von lösen.
Nein, das war mir auch schon klar. Und dann in der Kombination mit nur einmal im Leben, als Spoiler ist das sicherlich auch nochmal sehr durch. Aber so war es nun mal. Wir kommen gleich noch auf, das hatte noch Nebenwirkungen in meinem weiteren beruflichen Werdegang, hatte diese Geschichte für etliche Monate Nebenwirkungen.
Ja, klar.
Aber lass uns noch mal einmal kurz auf diese Situation von der Patientin zurückkommen, weil das ist ja die Frage. In welcher Form muss das gesichert werden, damit man sicher ist, dass es ein zum Beispiel, es ist ein gesichertes Pheochromozytom. Und ich habe auch gedacht, es braucht eine Hormondiagnostik. Aber ich habe gelernt, zumindest nach den aktuellen Daten, du kannst, also man würde ein Abdomen-CT machen und würde sich anschauen, die Hounsfield-Units, der
wie fettreich
die ist. Und wenn die relativ fettreich sind, wenn die ein HU von 10 oder darunter haben, dann ist damit das Pheochromozytom gilt als bewiesen und du brauchst gar keine Hormondiagnostik, die ja möglicherweise, ist ja nicht immer ganz leicht, die sozusagen durchzuführen.
Also so wie du sie beschreibst, muss man sagen, die wird ja sehr hohe Katecholamine im Blut gehabt haben.
Ja, die wird man dann noch erwischen. Ne?
Also idealerweise hätte man natürlich im Anfall das abgenommen, ne, dann hast du es ja nochmal deutlich höher. Ne?
Ja.
Da ist es ja so, die Faustregel ist ja, dass die Hormonwerte müssen mindestens 3- bis 5-fach über der Norm sein. Also so ein bisschen, ich habe gerade eine Banane gegessen und mein Tryptophan ist jetzt erhöht oder irgendwie so, das reicht dann nicht. Ne, das macht nicht so viel Katecholamine. Die müssen richtig hoch sein, sonst ist das ein falsch positiver Befund.
Ja.
Okay, also, ist sie dann ohne Hormone operiert worden?
Also erstmal kann ich sagen, wir haben natürlich sozusagen dann, also nachdem dann auch noch das Calcium hoch gewesen war, haben wir ein Parathormon gemessen, das war deutlich erhöht. Ja, also sozusagen der Hyperpara war sozusagen damit auch gesichert. Und es sind wir haben keine Hormonwerte mehr gemessen im Katecholamine mehr, weder im Urin noch im Blut. Im Blut haben wir das, glaube ich, gar nicht. Das war, glaube ich, damals noch überhaupt nicht State of the Art, oder? Nee,
genau, das ist erst neu.
Genau, da hätte man Sammelurin gemacht, das war irgendwie, das war irgendwie schwierig und aufwendig. Und die ist relativ rasch dann, auch nachdem klar war, was das Problem ist, ist die relativ rasch in ein großes Haus verlegt worden.
Klingt nach Uni, ne?
Ja, ich glaube, entweder, ja, also es gab
so noch eine seltene Erkrankung.
Ja, wir haben sozusagen, wir suchten natürlich nach einer exzellenten Schilddrüsenoperateurin und die gab es damals im AK Altona, da gab es eine Koryphäe. Ich glaube, Frau Dr. Engel hieß sie, wenn ich das richtig erinnere. Die hatte ich kontaktiert und die hatte natürlich, der ist so ein bisschen aufgestöhnt, ob diese Operation jetzt, dass sie da an diesem operierten Hals jetzt nochmal ja sehr intensiv tätig werden musste. Und dann gab es so ein bisschen Verzögerungen, mit wann sie die denn übernehmen könnten. Und dann, na, klar, haben wir auch Kontakt aufgenommen mit der Uniklinik. Und die haben natürlich gesagt, schicken Sie die heute Nachmittag noch her. Dann habe ich nochmal im AK Altona angerufen und gesagt, also die Uniklinik sei sehr interessiert. Nein, 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 zu uns, morgen. Also dann ging es plötzlich alles mit so ein bisschen Druck auslösen. Freundlichem Druck ging das dann alles sehr schnell. Und dann ist natürlich der nächste Punkt, also auch das, es gibt heutzutage sehr gute und sehr spezifische genetische Diagnostik, die gab es auch vor knapp 25 Jahren. War sozusagen die Genetik viel schlechter im Test drin, aber das wäre der nächste Schritt. Auch die Krankheit wird autosomal dominant vererbt. Sie hatte schon Kinder, ich glaube, sie hatte zwei Kinder. Das heißt sozusagen, da war dann eben auch eine Untersuchung der Kinder angesagt, um zu gucken, ob es eben auch da eine Situation gibt, dass die das auch, ob die das auch haben können.
Mega spannend, ne?
Ja, total.
Sowas
total.
Trägt einen doch, sag mal, fürs Leben. Ne?
Ja, absolut.
Wir können an der Stelle noch mal einmal das Konzept besprechen. Wie viel Zusatzgewissheit gibt ein weiterer diagnostischer Test? Also die Prätestwahrscheinlichkeit war ja für Pheochromozytomen, war ja auch ohne die Hormone, war ja schon überwältigend hoch. Also was würden wir sagen in der Konstellation, die war über 90%, oder? Würde man ja sagen, sodass selbst wenn man dann die Hormone bestimmt hätte, die Zusatzgewissheit, die man bekommen hätte, wäre nur noch sehr gering gewesen. Das ist jetzt bei einem Bluttest ja vielleicht nicht so entscheidend, weil da kommt man schnell ran an den Saft und das Labor kann das bestimmen. Aber in anderen Situationen ist ja manchmal die Frage, wenn ich mir schon sehr sicher bin, worum es sich handelt und ich soll dann noch irgendeine Untersuchung machen, die vielleicht ein größeres Risiko hat, dann muss man sich ja immer die Frage stellen, wie viel Zusatznutzen bringt mir das jetzt noch und wie viel Risiko gehe ich ein?
Ja, das finde ich wiederum auch spannend an dieser Konstellation. Ja, es ist eine extrem seltene Erkrankung, aber ehrlich gesagt kann man die Diagnose fast stellen mit fast keinem Zusatztest, ne? Also wir haben die Histologie, die ein medulläres Schilddrüsenkarzinom zeigt, und wir haben dann das Calcium und das Parathormon.
Ja.
Diese große und dann sozusagen die große Raumforderung bei den Nebennieren. Also man braucht wenig weitere Informationen und wenige weitere Tests, um ein hohes Maß an Sicherheit zu haben für diese Diagnose. Was ich noch interessant fand, ist, dass also alle diese drei Erkrankungen, das ist sozusagen ja ein MEN2A. Das ist diese Konstellation, medulläres Schilddrüsenkarzinom, Pheochromozytom und Hyperparathyroidismus. Es gibt noch die häufigste Form, also im Bereich dieser sehr, sehr seltenen Erkrankung ist es die häufigste. Es gibt noch ein MEN2B, die haben dann keinen Hyperpara und nur ein medulläres Schilddrüsenkarzinom und ein Pheochromozytom. Und dann gibt es noch so ganz kleine Untergruppen, die, ich glaube, die brauchen wir hier gar nicht groß einzugehen. Aber was ich gelernt habe, und das fand ich interessant, also die Manifestation von diesen endokrinen Neoplasien passiert fast immer über das medulläre Schilddrüsenkarzinom, also über die Auffälligkeiten der Schilddrüse. Es ist fast nie, dass die beim Pheochromozytom oder beim Hyperpara symptomatisch werden und darüber auffallen.
Okay, man wird ja denken, der Bluthochdruck, ne?
Ja,
also leicht. Das messen wir ja ständig, ne? Dass es darüber auffällt. Ne?
Also da sind so Formulierungen up to date, ne? Medulläres Schilddrüsenkarzinom, almost always ist sozusagen der Grund, mit dem das auffällt. Was interessant ist, ist, dass sowohl das medulläre Schilddrüsenkarzinom, also alle drei in dieser Neoplasien treten deutlich früher im Leben auf als in der hereditären Form. Das heißt sozusagen, also, es verschiebt sich sozusagen der Altersschiff. Je jünger die Patienten sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben sich nicht nur um medulläres Schilddrüsenkarzinom oder nur ein Pheochromo handelt, sondern dass es eben eine Kombination im Rahmen dieser MEN2A-Konstellation gibt.
Das hast du jetzt aber alles nachgelesen.
Das habe ich alles nachgelesen. Das ist alles nur Geschlauberger durch
nachlesen. Also, ja, also so langsam hängst du mich ab.
Nein, 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 das wird. Nein, nein, das ist alles durch Nachlesen, fand ich, aber einfach nur so, fand ich eine interessante Information. Ja, okay. Aber nein, nichts davon hatte ich parat. Nein.
Also ich bin froh, dass ich MEN fehlerfrei aussprechen kann.
Ja, komm, du warst ja früh auf der, also du warst schnell auf der richtigen Fährte.
Die Muster sind einfach extrem stark.
Ja.
Und das geht ja leider in beide Richtungen. Weißt du, das geht ja in die Richtung, man ist dann sehr, sehr sicher, dass man die richtige Diagnose hat. Ne? Aber man kommt eben auch schlecht davon weg, wenn es die falsche Diagnose ist.
Ja, da sprichst du schon das an, was ich sagen würde, was ab dann für mehrere Monate, wenn nicht noch sogar noch länger, eine Nebenwirkung für mich war. Ab dem Moment war die Welt natürlich voll von seltensten Erkrankungen. wenn man relativ, ich finde, glaube, es ist ein bisschen tragisch, glaube ich, wenn man in relativ früh in der Aus- oder Weiterbildung sozusagen so eine seltene Diagnose stellt, dann hat man plötzlich, ne, das ist, na klar, ich schwebte da so ein bisschen, diese Diagnose gestellt zu haben.
Ist ja auch, also muss man ja sagen, das ist doch, dafür machen wir doch den Beruf, ne, damit man gelegentlich so eine Perle findet. Ne?
Genau, aber man muss eben klar sein, ne, also man muss Millionen von Austern öffnen, um eine Perle irgendwo zu finden. Man darf eben nicht erwarten, dass sozusagen es so sehr viele Perlen gibt. Ne?
Ja, und jeden Tag eine um die Ecke kommt. Ne?
Ja, genau. Mhm. Das ist ja im Prinzip der Availability Bias.
Ja.
Aber hier mal finde ich in einer anderen Spielart. Ne? Ja, wir haben sonst sehr häufig darüber gesprochen, viele Patienten kommen mit derselben Situation. Also der Klassiker ist die Grippewelle im Winter, ja, und einer dazwischen hat Meningitis. Oder
ja, ja.
Wir haben gesprochen über irgendwann mal über diese Hussepidemie, wo dann Leute darunter waren, die eben kein Huss hatten.
Maligne Hypertonie.
Ja, genau. Also da war die Availability dadurch getriggert, dass viele Patienten mit der gleichen Erkrankung kommen. Und hier ist es sozusagen ein extrem prägnantes, seltenes Krankheitsbild, dass wir alle irgendwann, also Pheochromozytom, warum sagt jeder in der Facharztprüfung, wenn du einen Mitte 60-jährigen Patienten mit Übergewicht und Bluthochdruck hast, warum sagen da alle Pheochromozytom? Weil die irgendwie sexy ist, die Diagnose. Das, ja, klingt auch noch cool und so.
Ja, genau. Ja,
so, also solche Diagnosen haben ja was für uns.
Also in der Nephrologie ist das Goodpasture-Syndrom ist sowas, ne? Das ist irgendwie auch, sieht man irgendwie auch nur einmal in seinem Leben. Ja, aber hat auch jeder sofort parat. Ja.
Also von daher, das wäre sozusagen für mich nochmal so, dann war dann für mich der Connex. Ich habe mich dann irgendwann davon erholt und habe dann irgendwann verstanden, dass es keine gute Idee ist, jetzt überall seltene Erkrankungen zu vermuten. Aber damit muss man sich, glaube ich, einfach beschäftigen und dann in den, ich sag mal, da muss man so ein kleines eigenes Assistenzsystem in sich anmachen und sagen, Vorsicht, wenn du jetzt sozusagen immer auf seltene Diagnosen kommst oder meinst, plötzlich seltene Krankheiten zu sehen.
Ja, wir haben doch auch solche Heuristiken, nicht? Dass irgendwie ein Fall von kommt selten allein und solche, ja, Sprüche gibt es doch. Ne? Und das spielt ja so ein bisschen auf Availability an. Und da muss man ja sagen, da kann man ja eigentlich nur vorwarnen, nicht? Also weil die statistische Wahrscheinlichkeit, ne, dass dir das in den nächsten Wochen wieder so ein Fall unterkommt, die ist verschwindend gering, ne?
Ja, in diesem Fall sogar, dass sie mir jemals in meinem Berufsleben wieder sind.
Ja.
Ja, also wenn du jetzt, ja, nicht in einer universitären Spezialambulanz für Pheochromozytombehandlung arbeitest, dann kommt das ja wahrscheinlich statistisch nie wieder. Wahrscheinlich, wie viele Ärzte müssen verbringen ihr gesamtes Berufsleben, ohne ein einziges Mal so eine Erkrankung zu sehen, ja, ja, damit einer die einmal sehen kann. Ne? Also es ist extremes, ja, ja, Glück, ja, oder eben extremer Zufall, nennen wir es mal, ja, besser. Ne?
Also ich habe, obwohl ich mich ja viel mit Hochdruck beschäftige und das halt eben häufig eine Differentialdiagnose ist, die man mit jongliert, habe ich zwei in meinem Berufsleben gesehen. Ja. Wenn du up-to-date liest, nicht, oder auch nach Boston zu den Vorträgen fährst, nee, dann heißt es ja immer, dass 99% von diesen, die sagen Spells dazu, also diese Hochdruckanfälle, dass 99% was anderes ist und kein Pheochromozytom ist. Ne?
Ja.
Ich kann vielleicht eine ganz wichtige, lustige Anekdote dazu erzählen. Eine Patientin, bei der ich lange dachte, sie hätte ein Pheochromozytom, da hat sich nachher herausgestellt, also die ist mehrfach im Krankenhaus gewesen mit so anfallsartigen Hochdruckkrisen. Und bei der hat sich dann herausgestellt, dass die Nasenspray-süchtig war.
Ah.
Nasenspray mit diesen vasoaktiven Substanzen, sodass die Nasenschleimhaut immer so schön abschwillt und man dann wieder Luft kriegt und dann nach ein paar Stunden kommt der Rebound, nicht? Und dann ist die Nase wieder dicht und dann sprüht man wieder neu. Sag mal, das ist eine Entität, es gibt tatsächlich Leute, die sind gar nicht so selten, die Nasenspray-abhängig sind und die können sowas kriegen, weil von diesem, ich weiß gar nicht, was da Phenylephrin oder was da drin ist mit, davon wird ein bisschen was resorbiert und das ist eben auch eine alpha-aktive Substanz. Ne?
So häufig wie die sprühen, ist es dann sozusagen, dann ist das, kommt, entsteht wahrscheinlich dadurch die relevante Dosis. Ne?
Blutspiegel, genau.
Ja, genau. Also ich sag mal so wie du oder ich, dass man vielleicht irgendwie, weiß nicht, zwei oder dreimal am Tag das benutzt, die benutzen das teilweise in kurzen Abständen. Ich hatte mal jemanden,
ja,
in der,
ja,
Bekanntschaft,
genau,
der sowas hatte. Ja,
stündlich, ne, sprühen, ja, die sich dann dieses Zeug in die Nase. Nee, und dann kommen halt eben auch relevante Blutspiegel zustande. Ne? Und das hat dazu geführt, weil das auch ist viel, viel häufiger als das wahre Pheochromozytom. Mhm. Ich habe so eine Standardliste von Sachen, wenn ich Leute neu kennenlerne mit einem Bluthochdruck, die ich abfrage. Und dazu gehört zum Beispiel, essen Sie gerne Lakritz, ne? Mhm. benutzen Sie häufig nicht steroidale Antirheumatika, die sind auch Blutdruck steigern. Und das dritte in der Liste ist, nutzen Sie regelmäßig Nasenspray. Ne?
Ja.
Damit ich sozusagen das nicht übersehe, ne? Meistens kriege ich die Antwort, ja, zweimal im Jahr oder so, nur wenn ich erkältet bin. Ne, ganz, ganz selten kriege ich die Antwort. Aber dieser Fall von dieser Patientin, der hat eben dazu geführt, dass das sozusagen in meine spezifische Hochdruckanamnese habe ich das aufgenommen.
Ja, und das ist ja wahrscheinlich viel häufiger als ein Pheochromozytom. Ja,
viel, viel häufiger.
Ja, ne? Ja. Ja, also von daher, mein Gedanke war, also natürlich, ich musste unbedingt mal dir diese sehr spannende Geschichte erzählen
und
mit dir teilen.
Ja, total toll.
Und es muss aber ganz unbedingt ein großes Achtungsschild davor. Ja, also auch wenn ich das jetzt so erlebt habe. Es muss schon sehr gut und wieder alles genauso zusammenkommen, damit jemand anders von unseren Zuhörenden so eine Diagnose auch stellen kann. Also seid vorsichtig und lasst euch nicht zu sehr triggern durch die Geschichte, die ich heute erzählt habe.
Ja, aber was ich so toll finde, ist, man erweitert ja seine Krankheitsbibliothek, ne, die man so im Kopf hat. Und jeder neue Fall ist ja ein kleines Puzzlesteinchen, wo man jetzt wieder eine Verbindung machen kann und das Puzzle komplettieren kann. Diese Präsentation, die Anamnese von deiner Patientin, die ist ja so eindrücklich. Ne? Guck mal, du hast drei Sätze gesagt. Ne? Patientin kommt aus, ich habe einen Anruf aus dem OP gekriegt, da ist ein Blutdruck und schon war ich im Muster. So arbeiten wir ja ganz viel. Wir stellen die meisten Diagnosen mit Mustererkennung. Und das ist wirklich, ja, muss das vergessen unsere Zuhörer jetzt ihr Leben lang nicht mehr.
Absolut. Und ich finde fast, das wichtigste Muster in diesem Fall ist ehrlich gesagt noch Schilddrüsenauffälligkeit und erhöhtes Kalzium. Weil ich glaube, das muss man sagen, dass Hyperpara ist eine häufige, das ist die dritthäufigste endokrine Störung. Und ich glaube, also das fand ich für mich nochmal so spannend, sozusagen, dass es dieses leicht erhöhte Kalzium, über das man einfach sozusagen präoperativ so mal eben hinweggeht. Mhm. Hätte mir ganz genauso passieren können, ich will da überhaupt niemanden einen Vorwurf draus machen, aber das ist so dieses, ich glaube, das ist auch ein bisschen dadurch geschuldet, wir sehen, zumindest ich sehe, sehr, sehr, sehr fluoride Kaliumwerte, die ja ambulant schwer zu bestimmen sind durch diese schwierige Präanalytik und wenn die lange transportiert werden. Das Kalzium ist extrem stabil und erhöhtes Kalzium, die darf man nicht so ins Gar drücken, wie man vielleicht mal ein leicht erhöhtes Kalium ins Gar drückt.
Genau, das verändert sich halt nicht mehr, ne? Nach Entnahme aus. Ne?
Ja. So ist es.
Sehr schön. Toller Fall. Hat großen Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich gleich drauf gekommen bin.
Aber ich hatte dir vorher gesagt, ich habe keine Zweifel, dass du das leicht löst.
Das
stimmt. Ich merkte deine Erleichterung auch nach wenigen Sätzen von mir, weil du gleich eine Idee hattest. Ja, da bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns weiterhin über spannende Kommentare und Fragen. Und ihr habt ja schon gehört, Ingo hat das ja am Anfang nochmal erzählt, dass wir planen, Kommentare und Fragen mal in einer eigenen Folge, vielleicht so die Best 10 Fragen irgendwie zu nehmen und die vielleicht im Rahmen einer solchen Sonderfolge mal zu beantworten.
Mir fällt noch eine Sache ein. Auf die letzte Folge mit der akuten Monarthritis haben wir mehrere Rückmeldungen bekommen, dass wir in der Differentialdiagnose Borreliose vergessen haben.
Ja.
Ist uns das wirklich passiert?
Das ist uns wirklich passiert.
Ehrlich?
Mm.
Shame on us.
Yes, absolut. Und zwar beide, ja? Also wir haben sozusagen...
Okay.
Da muss ich nochmal sagen, wir haben gesagt, wir lieben diese Kommentare, aber also auch die Art, wie wir auf diese Lücke hingewiesen worden sind, war so freundlich und wertschätzend. Das fanden wir ausgesprochen kollegial. Und nochmal, bitte, wenn euch was auffällt, was ihr für nicht richtig haltet, wenn wir Quatsch reden, bitte unbedingt schreiben. Ja, also wir lernen nur, aus allen diesen Sachen lernen wir total dazu. Also bitte keine Hemmung.
Wir freuen sind nur erziehungsfähig. Uns
über, ja, absolut. Ja, in diesem Sinne.
Ja, tolle Folge. Hat großen Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf die nächste und auf die Kommentare, die wir bekommen. Und wir bleiben dran, würde ich sagen, oder?
Genau.
Wir haben großen Spaß.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.